Erlebnis Mittelstand BW. Wo geht die Reise hin? Welche Hürden meistern wir? Was treibt uns an?
Herzlich willkommen beim Podcast Erlebnis Mittelstand BW. Das ist der Podcast des BVMW hier in Baden-Württemberg. Und in der ersten Staffel geht es um Energie und ich bin nicht alleine. René Süßer von Bleicher Medien ist da. Hallo René.
Hallo Katrin, danke für die Einführung von dir schon. Ja, nochmals, also mein Name ist René Süßer, ich bin Geschäftsführer der Bleicher Medien GmbH und ich freue mich einfach mit dir zusammen hier den Podcast machen zu dürfen und uns wirklich mit Zukunftsthemen zu beschäftigen, ja, die alle für uns total wichtig sind.
Ich freue mich da auch drüber, auch wenn wir manchmal tatsächlich einen anderen Blick auf die Dinge haben, eine andere Brille aufhaben. Mein Name ist Katrin Plefka, ich bin die Landesbeauftragte für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit beim BVMW hier in Baden-Württemberg. Und René, ein spannendes Thema, wenn wir in der ersten Staffel uns um Energie kümmern und mal so ein bisschen beleuchten, welche Blickwinkel es da gibt.
Stimmt, wirklich super spannend, super aktuell. Und ja, ist ja gerade wieder aktueller denn je mit der Russland-Krise, um autark zu werden. Jeder spricht nur noch von Elektro, von Mobilität, von Energie. Und deswegen ist es hier super spannend, mit so vielen tollen Gästen über die Themen sprechen zu können und Fragen zu stellen.
Bei tolle Gäste kann ich gleich einhaken. Wir sind wie immer nicht alleine. Wir haben einen sehr kompetenten Gesprächspartner heute. Professor Dr. Stefan Reindl ist heute bei uns. Er ist Direktor des Instituts für Automobilwirtschaft, wissenschaftlicher Leiter der IFA Automotive Business School, Mitglied des Lenkungskreises des Strategiedialogs Automobilwirtschaft in Baden-Württemberg und kennt sich mit Autos richtig gut aus, weil, Herr Reindl, ich habe in Ihrer Vita gelesen, Sie waren mal richtiger Schrauber.
Ja, das ist sehr, sehr lange her, quasi ein anderes Leben, über 30 Jahre her. Ich habe einen Meisterbrief im Kraftfahrzeugmechanikerhandwerk und einen im Kfz-Elektrikerhandwerk. Aber wie gesagt, das ist sehr, sehr lange her. Ich weiß schon noch, wie ein Auto funktioniert. Allerdings die neuen Technologien, die ich zwar mitlebe, miterlebe, an denen könnte ich heute wahrscheinlich nichts mehr warten und nichts mehr reparieren.
Seit 2003 haben Sie die Professur für Automobilwirtschaft an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt. Das ist ja jetzt schon ein Stück des Weges, der Entwicklung, den Sie da mitgegangen sind. Wenn wir jetzt mal einen kühnen Blick nach vorne werfen, vielleicht so um Zeitradius 10 Jahre. Welche Vision haben Sie denn? Wo bewegen wir uns denn dann im Individualverkehr? Wie wird es dann laufen?
Ich denke und ich hoffe vor allem, dass wir die Verkehrsträger und deren Verkehrsmittel, also beispielsweise das Automobil mit der Bahn, also mit den Zügen, stärker vernetzen und dass wir eben immer für den jeweiligen Einsatz- und Nutzungszweck die richtigen Verkehrsmittel wählen können. Das bedeutet, wir müssen eben vernetzen, wir müssen systemischer denken. Nicht zuletzt vor dem Hintergrund der Ressourcenschonung, der Schonung der Umwelt, dass wir uns eben stärker darum bemühen, nicht nur den Individualverkehr zu fördern oder zu beanspruchen, sondern dass wir eben mehr nachdenken darüber, wie wir von A nach B kommen, wie wir möglichst ressourcen- und umweltschonend vorankommen.
Glauben Sie, dass wir da in 10 Jahren schon weiter sind wie jetzt oder braucht man eine längere Zeitspanne, bis der Groschen gefallen ist bei allen?
Ich denke, das wird sicherlich ein längerer Prozess werden und da werden 10 Jahre nicht ausreichen. Wir arbeiten ja schon seit, ja, sage ich mal, 20 oder 30 Jahren an diversen Konzepten. Ich habe beispielsweise Mitte der 90er Jahre eine Diplomarbeit über Carsharing geschrieben. Da war das noch sozusagen im Anfangsstadium in Deutschland. Also solche Konzepte gab es schon zu dieser Zeit. Und Stück für Stück werden wir dem näher kommen. Aber ich glaube, dass 10 Jahre nicht ausreichen werden.
Ich würde mal gern insgesamt noch eine kleine Hinleitung machen, bevor wir dann nochmals tiefer ins Thema einsteigen können. Und zwar wird ja die Elektrifizierung des Verkehrs als einer der wichtigsten Aufgaben den Klimawandel angesehen, weil der Verkehrssektor hier in Deutschland so ungefähr für 20% des CO2-Ausstoßes verantwortlich ist, somit der drittgrößte Erzeuger. Als Ziel hat sich die Bundesregierung aus diesem Grund gesetzt, dass bis zum Jahr 2030 so zwischen 7 und 9 Millionen Elektrofahrzeuge über unsere Straßen rollen sollen und bis 2050 der Verkehr sogar fast komplett emissionsfrei funktionieren soll. Diesem Ziel stehen aktuell noch nicht mal 1 Million Elektrofahrzeuge gegenüber. Auch der Ausbau der Ladeinfrastruktur hat noch nicht wirklich Fahrt aufgenommen, die notwendig wäre, um überall ja mit grünem Strom tanken zu können. Hinzu kommen noch eine immer noch ja geringe Reichweite und lange Ladezeiten der Elektroautos. Und auch die Frage nach der Umweltfreundlichkeit der Batterien sowie der immens steigenden Strombedarf in Deutschland bis 2050 stellt sich natürlich. Und andere Technologien wie E-Fuels oder die Brennstoffzelle könnten weitere Möglichkeiten für einen emissionsfreien Verkehr sein. Wenn es jedoch nach der Bundesregierung geht, dann ist da die Zukunft schon gefallen und es heißt Elektroautos. Jetzt wollte ich Sie mal nach einer Einschätzung fragen. Was denken Sie, gehen wir rein Elektroautos oder kriegen die anderen auch noch eine Chance?
Also zunächst denke ich tatsächlich, dass bei Pkw das Rennen gelaufen ist. Ich glaube, nochmal zu spekulieren auf Brennstoffzelle oder auch auf E-Fuels, glaube ich, das wird uns nicht helfen. Das wird weder den Verbrauchern oder den Nutzern helfen, noch der Industrie. Ich glaube, wir brauchen Klarheit über die künftige Technologie, die eben tragend sein wird. Und ich denke, es ist der batterieelektrische Antrieb für Pkw, für Nutzfahrzeuge, aber auch möglicherweise sogar für Lkw. Ja, die Batterien werden leichter werden, sie werden günstiger werden, sie werden weniger Raum und Gewicht beanspruchen. Insofern denke ich, da nochmal zu überlegen, was sich tun wird, das ist, glaube ich, verschwendete Energie.
Warum denken Sie, dass da das Rennen gelaufen ist? Also wenn ich jetzt mal nach mir gehe, ich würde mir derzeit kein Elektroauto kaufen. Also ich komme keine 400 Kilometer weiter mit. Wenn ich auf der Autobahn bin, muss ich 80 fahren, sonst komme ich nur noch 100 Kilometer weiter mit. Tanken, also laden, dauert 2 Stunden mindestens, bis da mal einigermaßen was drin ist. Also für mich hat es mehr Nachteile wie Vorteile.
Ach, da kann ich Ihnen die Angst nehmen. Ich fahre selbst ein Elektroauto mit angegebenen 380 Kilometer, irgendwo zwischen 300 und 320, wenn ich relativ flott bin und ich fahre flott, davon können Sie ausgehen, auch auf der Autobahn mit ja so 130 bis 150, eher bei den 150, dann komme ich halt knapp 300 Kilometer weit und wenn ich 80% laden will, bin ich in einer halben Stunde fertig, dann trinke ich einen Kaffee, gehe eine Runde mit meinem Hund und dann fahre ich weiter. Also das funktioniert heute schon. Allerdings, da kann man sicherlich nachlegen und ich glaube, dass wir in 5 Jahren eine Mindestreichweite bei mittleren Fahrzeugklassen von 500 Kilometer real haben werden. Also die Batterietechnologie wird derzeit mit Hochdrucken weiterentwickelt. Es wird möglicherweise andere Konzepte geben, wie beispielsweise die Feststoffbatterie. Ich glaube, das wird mit Riesenschritten gehen und in 5 Jahren oder in 10 Jahren zumindest werden wir über Reichweiten nicht mehr sprechen. Wir werden auch über den Ladevorgang nicht mehr sprechen und die Kosten werden auch sinken für Elektrofahrzeuge, weil wir dann einfach in die Skalierung kommen. Damit werden die Fahrzeuge auch günstiger werden.
Das heißt, wenn Sie jetzt über Batterietechnologie oder Entwicklungssprünge in der Batterietechnologie sprechen, gehen Sie davon aus, dass zum Beispiel die Batterie ohne Lithium, an der wird ja geforscht, wirklich die Zukunft dann ist? Weil Lithium ist ja ein Problem.
Ja, Lithium und auch verschiedene andere Rohstoffe wie Kobalt sind sicherlich ein Problem. Und es gibt verschiedene Ansätze, also von der Feststoffbatterie auch mit Graphiten zu arbeiten und so weiter und so fort. All das werden wir sehen und welche Technologievariante sich künftig durchsetzen wird, das vermag ich heute noch nicht zu prognostizieren, aber es wird schon mit riesen Aufwand und mit einem großen Druck an der Fort- und Weiterentwicklung der Batterietechnologie gearbeitet. Und ich bin da guter Dinge, dass wir da auch mit Riesenschritten vorankommen.
Wann glauben Sie denn, dass wir ungefähr bei den norwegischen Verhältnissen sind, dass die Mehrzahl der neu angemeldeten Autos tatsächlich E-Autos sind?
Also ich denke, wir werden noch bis 2030 unter den 50% liegen bei den Neuzulassungen. Wir arbeiten tatsächlich gerade an einem Prognosemodell. Insofern bin ich da noch nicht ganz fertig. Aber meine Einschätzung ist momentan die, dass wir irgendwo bei 46-48% der Neuzulassungen in 2030 liegen werden. Möglicherweise sogar noch etwas schneller. Das hat etwas eben gerade auch mit der Energieknappheit oder der Knappheit der Energieträger zu tun, weil wir verschiedene Effekte ja derzeit beobachten müssen. Nicht zuletzt jetzt die Ukraine-Krise, die uns da unter Druck setzen wird bei den Energieträgern. Also es könnte sogar schneller gehen, als wir das momentan berechnet haben. Was aber auf der anderen Seite heißt, dass der Bestand sich nicht so schnell füllen wird. Wir glauben, dass wir irgendwo bei 23-24% batterieelektrische Fahrzeuge und Hybride im Jahr 2030 liegen werden. Also das eine sind die Neuzulassungen, das andere ist der Bestand. Also wir müssen 2/3 der Bestandsfahrzeuge auf 2030 mit traditionellen Kraftstoffen sozusagen versorgen. Also das wird uns nicht erspart bleiben, aber ich glaube, dass die Elektromobilität mit Riesenschritten aufholen wird.
Sie haben ja gerade auch erwähnt, dass weiterhin Verbrenner unterwegs sein werden. Was halten Sie denn von E-Fuels? Porsche zum Beispiel und Siemens, die steigen jetzt ja auch ein in die E-Fuels-Produktion. Da gibt es ja verschiedene Produktionsstätten, die sie machen wollen. Ich glaube, in Chile bauen die da was auf. Und Porsche stellt sich ja so ein bisschen als den Retter vom Verbrenner dar.
Ja, das ist zumindest bewundernswert. Das habe ich natürlich vernommen und ich habe aber so einige Zweifel daran. Es ist sehr energieaufwendig, E-Fuels zu produzieren. Also wir reden dann Well-to-Wheel von 15%, die quasi dann am Rad ankommen, um eben das Fahrzeug zu betreiben. Im Vergleich zum batterieelektrischen Fahrzeug, da sind sie irgendwo bei 70, vielleicht sogar mehr Prozent. Also für mich ist der Wirkungsgrad die relevante Größe. Und das ist sehr teuer, auch bei regenerativen Energien, wenn man die einsetzt, um E-Fuels zu produzieren. Wenn man das jetzt in Windrädern ausrechnen würde, brauche ich 3 oder 4 Windräder anstatt nur eines, ja, beim batterieelektrischen Fahrzeug. Also ich habe so ein wenig die Zweifel und das wird sehr, sehr teuer werden. Wir werden vielleicht irgendwann mal bei einem Liter Kraftstoff bei E-Fuels bei 2,50 Euro liegen, allein Kosten für einen Liter E-Fuel. Und wenn man dann eben noch die ganze Steuerbelastung draufrechnet, dann wird das unheimlich teuer sein. Und deswegen glaube ich nicht, dass wir da in großen Mengen dort unterwegs sein werden. Die müssten wir aber sozusagen vorhalten, um eben in die Skalierung, also in die Kostendegression zu kommen. Also ich bin da skeptisch, dass das was wird.
Und was denken Sie dann von den ganzen Japanern, die ja Richtung Brennstoffzellentechnologie gehen?
Ja, auch vom Wirkungsgrad wieder her gesehen ist eben auch ein Brennstoffzellenfahrzeug wesentlich schlechter beim Wirkungsgrad, also bei der Effizienz. Und auch die Einbausituation, zumindest im Pkw, ist eher nicht geeignet oder die Struktur eines Pkw eine Brennstoffzelle zu betreiben. Das fängt bei den Kraftstofftanks an, die nach wie vor in Flaschen befüllt werden müssen. Solche Dinge muss man eben auch ins Kalkül ziehen. Auf der anderen Seite ist auch ein Brennstoffzellenfahrzeug ein Elektrofahrzeug, darf man auch nicht vergessen, nur der Energieträger ist ein anderer. Aber ich glaube nicht, dass auch die Japaner diesen Strang weiterverfolgen werden. Und wenn Sie heute mal auf die Landkarte gucken, wo und welche Fahrzeuge denn produziert werden, dann ist das im homöopathischen Bereich momentan, während die Anzahl der Elektrofahrzeuge, die jetzt neu vorgestellt werden, deutlich im Übergewicht sind.
Wie ist es denn für den klassischen Mittelstand? Also für einen Mittelständler, für ein mittelständisches Unternehmen ist das Thema Mobilität natürlich ein zentrales Thema für ganz, ganz viele Geschäftsbereiche. Wo sehen Sie denn die Entwicklungen? Wo geht es denn hin? Welche Herausforderungen wird es geben für die mittelständischen Unternehmen? Und gibt es vielleicht irgendwas, wo Sie jetzt schon sagen, da könnte man drauf setzen? Sie haben gerade LKWs mit Elektroantrieb angesprochen. Ist es schon so weit, dass man loslegen können?
Nein, bei leichten Nutzfahrzeugen gibt es schon erste Fahrzeuge, beispielsweise von Mercedes-Benz, ja, wo man eben leichte Nutzfahrzeuge einsetzen kann mit Elektroantrieb, aber die eignen sich auch nicht für den Langstreckenverkehr. Das muss man tatsächlich so benennen. Aber das wird sukzessive zumindest bei leichten Nutzfahrzeugen kommen. Bei mittleren und schweren Lkw sieht die Angebotssituation eher düster derzeit aus. Also auf das kann man noch nicht setzen. Aber ich möchte vielleicht noch ergänzend dazu sagen, wenn man so diese Corporate Mobility sieht, also diese Unternehmensmobilität, das war, sage ich mal, bis vor 5 Jahren ausschließlich waren das Fuhrparks, Pkw-Fuhrparks oder Nutzfahrzeug-Fuhrparks. Dort ist man, glaube ich, schon einen Schritt weiter, dass man sagt, ja, man muss nicht jede Wegestrecke mit Fahrzeugen durchführen, sondern man kann eben auch auf öffentliche Verkehrsmittel auch bei der Unternehmensmobilität oder der Mobilität der Mitarbeiter zurückgreifen. Also solche Konzepte gibt es schon, ja, dass sich eben auch Unternehmen nicht nur um Flotten und Fuhrparks kümmern, sondern um Mobilität, um ihre Mitarbeiter mobil im dienstlichen Kontext zu halten. Und es gibt eben neben dem Automobilbaustein auch den öffentlichen Fern- und Nahverkehr. Und ja, auch solche Stränge werden verfolgt und das wird auch noch zunehmen. Diese Bemühungen werden zunehmen, weil viele Unternehmen auch ihren Außendienst beispielsweise klimaneutral gestalten möchten. Letztens war ich bei Wirth in Künzelsau, also die sind schon auf batterieelektrisch umgestiegen oder sukzessive ist dieser Umstieg im Gange und man versucht eben auch verschiedene andere Verkehrsträger und Mittel zu nutzen.
Haben Sie da Erfahrungswerte, wie das funktioniert für den Mittelständler?
Ja, sicherlich wird nicht das einzelne Unternehmen so etwas steuern können. Man braucht da tatsächlich früher Fuhrparkmanager, heute Mobilitätsmanager, die eben immer die beste Variante für die Mitarbeiter des einzelnen Betriebes dann sozusagen zuteilen. Ja, und wie gesagt,
ist. Aber heißt es dann, Entschuldigung, aber heißt es dann, dass es wieder nur was für die großen Unternehmen ist, die eben einen Fuhrpark-Mobilitätsmanager haben? Also der kleine Mittelständler ist erstmal außen vor und steigt dann mit ein, wenn die Großen es getestet haben, oder?
Das könnte durchaus so sein oder ist wahrscheinlich auch so, dass das eher im großen Stil zunächst mal Sinn macht, aber das wird auch sozusagen diffundieren in mittelständische Unternehmen, dort auch wieder erst die größeren. Und es wird sicherlich Lösungen geben von verschiedenen Providern künftig, die eben das Mobilitätsmanagement für ein Unternehmen übernehmen. Es wird eben nicht mehr so sein, dass sie die Mitarbeiter ein eigenes Dienstauto haben, sondern es wird einen Fuhrpark geben, auf den dann der Einzelne zurückgreifen kann. Also so dieses feste Auto wird wahrscheinlich immer weniger werden und gleichzeitig werden die Mitarbeiter mit Mobilitätslösungen versorgt werden. Also ich glaube schon daran, dass wir da noch viele Stellhebel noch nicht umgelegt haben, auch im Kontext des Mittelstands.
Also werden wir in Zukunft, so höre ich es raus, insgesamt einen viel größeren Mobilitätsmix bekommen. Also auf der einen Seite habe ich die elektrischen Fahrzeuge, den ÖPNV. Also ich gehe in Zukunft mehr her und mixe mir die zusammen, so wie es für mich ideal ist. Nicht wie heute ab ins Auto hinfahren, sondern in Zukunft vielleicht fliege ich ja mit dem Volocopter nach Heilbronn. Dort steige ich ins E-Fahrzeug ein und in Frankfurt werde ich mich dann in den Zug setzen.
Ja, sicherlich. Also solche multimodalen Mobilitätskonzepte diskutieren wir schon lange Zeit und wir kommen Schritt für Schritt, möglicherweise zu langsam, aber Schritt für Schritt weiter. Ein kluger Mensch hat es mir mal gesagt, Mobilität fängt im Kopf an. Also nicht nur, dass ich mir das Fahrzeug heraussuche oder das Verkehrsmittel aussuche, sondern dass ich das intelligent, die zur Verfügung stehenden Netze, die es heute schon gibt, bis hin zum Autobaustein eben intelligent nutze, ja, und die auch vernetze. Also ich muss nicht immer mit dem Auto durch die Gegend fahren. Im Übrigen, ich bin zwar Leiter des Instituts für Automobilwirtschaft, aber es gibt bestimmte Wegestrecken, die fahre ich ausschließlich mit der Bahn, ja, weil es für mich entspannter ist. Ich kann noch arbeiten im Zug. Ich bin wesentlich, komme entspannter an und brauche mich nicht um den Verkehr kümmern und ist nebenher noch umweltschonender. Also ich glaube ganz einfach, wir müssen diesen Strang weiter verfolgen, dass wir uns intelligent um Mobilität bemühen, jeder Einzelne, jedes einzelne Unternehmen. Und dann wird das auch was und wir werden eben sukzessive dadurch auch die Innenstädte entlasten.
Wenn Sie sagen, Mobilität geht im Kopf los, dann frage ich mich, welchen Auslöser könnte es denn geben für natürlich den Individualverkehr, aber auch die Mobilität in Unternehmen, dass wir zum Umdenken kommen. Und dann geistert der CO2-Preis rum in den Medien. Was machen wir denn mit dem? Ist der der Weisheit letzter Schluss? Wird der Game Changer? Werden wir alle erleuchtet, weil wir jetzt mehr zahlen und uns plötzlich, weil man muss ja gestehen, der CO2-Preis macht das Ganze ja schon ein bisschen transparenter. Das heißt, der Nutzer wird vielleicht schon ein bisschen klarer, wo er sich gerade umweltschonender fortbewegt und wo unter Umständen nicht. Wird das ja der Game Changer?
Ja, ob das der alleinige Game Changer werden kann oder auch sollte, das möchte ich ein wenig bezweifeln. Sicherlich ist es so, dass wir mit dem heutigen Modell der Kraftfahrzeugsteuer ja ohnehin schon die Hubraum- und verbrauchsstarken Fahrzeuge stärker besteuern, ja, stufenweise. Also die großen Hubräume werden teurer, viel PS werden teurer, wobei das gilt momentan eben noch nicht für die Elektromobilität. Also ob Sie jetzt 500 oder 300 PS haben, Sie zahlen halt nichts beim Elektrofahrzeug. Das kann natürlich auch nicht der Weisheit letzter Schluss sein. Aber eins ist klar, mit so einer Bepreisung von CO2 übt man natürlich Druck aus. Ich würde aber das an der Stelle mit solchen fiskalpolitischen Maßnahmen nicht übertreiben. Denn letztendlich müssen wir auf der anderen Seite auch wieder auf die Beschäftigung gucken. Ja, wir sind oder viele Menschen sind in Beschäftigung bei den Automobilherstellern, Zulieferern, Händlern, bei den Dienstleistern, die alle rund um das Automobil arbeiten. Also wir sollten uns da nicht selber den Fuß stellen. Aber eins ist auch klar und ich bin schon jemand, der auch der Meinung ist, wir müssen den Individualverkehr einschränken, um ihn überhaupt behalten zu können, um ihn aufrechterhalten zu können. Ja. Aus verschiedenen Gründen heraus. Das eine ist CO2, das andere sind eben auch die verstopften Innenstädte. Es macht ja auch keine Freude, im Grunde genommen verschiedene Orte aufzusuchen. Also wenn ich nach Stuttgart fahre, da überlege ich mir schon dreimal, ob ich mit dem Auto fahre. Und ich wohne in Ulm und Ulm-Stuttgart fahre ich in der Regel mit dem Zug, weil das macht nicht wirklich Spaß, mit dem Auto dort reinzufahren. Also wir müssen uns beschränken und wir werden uns beschränken. Jeder, der einigermaßen vernünftig ist, wird bestimmte Wegestrecken alternativ absolvieren, eben nicht mit dem Automobil. Es gibt aber auch Situationen, da kommen Sie um das eigene Auto oder die Nutzung eines Autos, es muss ja nicht mal das eigene sein, kommt man nicht umhin. Ja, und da muss man ganz einfach auch die Mobilität in ländlichen Gebieten, muss man sich angucken. Ja, die funktioniert eben anders als direkt in Ballungsräumen. Wenn ich in Stuttgart leben würde und dort arbeiten würde, würde ich mir überlegen, zumindest ein Auto abzuschaffen im Haushalt. Also all das müssen wir auch sozusagen vernünftig, und da bleibe ich also nochmal dabei, Mobilität beginnt im Kopf. Und ich glaube, da ist jeder Einzelne gefordert. Das ist das eine. Das andere ist natürlich der Druck, den man ausüben kann. Aber wie gesagt, ich würde das nicht übertreiben, weil wir dann auch möglicherweise eine soziale Problematik aufmachen oder eine weitere Baustelle aufmachen, die wir so nicht bräuchten. Aber wir sollten nicht nachlassen, über neue Mobilitätskonzepte nachzudenken, sie umzusetzen. Und das ist, glaube ich, auch ein wenig jetzt das Problem, dass wir immer sehr punktuell etwas umsetzen und wenig systemisch denken. Es nutzt nichts, dass ich Verbote aufstelle und keine Alternativen, also Einfahrverbote beispielsweise für Kfz, aber keine Alternativen biete, um eben bestimmte Orte zu erreichen. Also das ist für mich einfach Unsinn. Und man muss vielleicht auch noch beachten, ja, dass auch Schienen zu verlegen in Innenstädten kein Selbstläufer ist. Also jeder will zwar dann den öffentlichen Nahverkehr, aber bitte nicht die Straßenbahn vor der Haustür. Also das ist so wie mit den Windrädern, ja, findet jeder wahrscheinlich gut und toll, ist erneuerbare Energie, ja, aber bitte nicht vor der eigenen Haustür. Also das sind einfach Dinge, die muss man systemisch angehen, und da müssen wir uns einfach immer wieder bemühen, und das macht es ja auch so träge und so ermüdend, ja, in diesen Weg zu beschreiten. Aber wir haben ja auch schon jetzt bei der regenerativen Energie haben wir ja schon verschiedene Zeichen auch gesetzt. Also es gibt Windräder, ja, und auch die Windparks, die wachsen. Also man darf einfach nicht nachlassen, und das gilt eben auch für die systemische Betrachtung der Mobilität.
Dann würde ich mal gern, wenn wir schon bei den Problemen sozusagen sind, fragen, was ist denn dann aus Ihrer Perspektive derzeit so die größte Stolperstein, die größten Stolpersteine, um wirklich, ja, ich sag mal, die E-Mobilität so richtig in die Zukunft zu führen? Was sollten wir ändern? Was müsste sich ändern, damit hier richtig Fahrt aufgenommen wird?
Ja, das sind die drei Gründe, die Sie auch schon anfangs genannt haben. Es ist die Reichweitenproblematik, dann haben wir relativ teure Fahrzeuge und es sind die noch nicht ausgebauten Ladenetze. Ich glaube, dass 80-90% der Fahrzeuge ohnehin zu Hause geladen werden. Und das ist, glaube ich, neben den öffentlichen Ladenetzen noch eine wesentliche Herausforderung. Also ich selbst habe tatsächlich auch noch keinen Ladepunkt zu Hause. Ich habe momentan den Vorteil, dass ich direkt vor der Hochschule aufladen kann. Aber wenn ich das letzte Jahr betrachte, es fahren immer mehr Elektrofahrzeuge und diese zwei Ladepunkte sind immer öfter besetzt. So, wenn ich zu Hause aufladen könnte, bräuchte ich das gar nicht, weil dann fahre ich die 30 Kilometer her und die 30 Kilometer zurück und dann stecke ich zu Hause an und habe morgens ein vollgeladenes Fahrzeug. Also das ist, glaube ich, das wird zwar immer wieder thematisiert, aber nicht so stark wie eben das öffentliche Ladenetz. Das muss es sicherlich geben, aber ich glaube, so die Grundversorgung muss zu Hause geschehen. Jetzt kann das noch jemand machen, der ein eigenes Häuschen besitzt und sich sozusagen eine Wallbox anschaffen, wenn er genug Kapa bei der Leitung hat. Aber wie sieht es eben mit den Laternenparkern und in Mietwohnungen aus, wo man dann eben irgendwo in der Tiefgarage laden muss? Also ich glaube, das ist ein weiterer Strang, den wir, glaube ich, nicht so sehr im Blickfeld haben, wie es eigentlich notwendig wäre. Also sowohl öffentliche und noch mehr die privaten Ladepunkte auszubauen, ja.
Also bräuchte es da vielleicht mehr Förderung für die Privaten, weil ich gehe jetzt auch von uns aus, wenn es auch diskutiert, wenn wir uns jetzt ein Elektrofahrzeug anschaffen würden, wo würden wir es laden? Eine Wallbox bei uns hinzumachen wäre sehr, sehr aufwendig, sehr teuer. Wer bezahlt das? Ist es einem das dann wert, 5.000, 6.000 Euro auszugeben, weil aufgegraben werden muss, Handwerker kommt, um dann ein Elektroauto zu haben? Also muss ich dann oft laden, damit sich das wieder lohnt.
Ja, also wenn natürlich die Leitung so eng bemessen ist, sage ich jetzt mal, dann wird es natürlich schwierig. Ja, es gibt aber sicherlich Bauten, die noch nicht so alt sind, ja, wo die Kapazität schon reicht, dass man die zunächst versorgt. Und ja, da sind dann auch die Kommunen gefordert, ganz einfach die Stromnetze so bis zum letzten Haus sozusagen so weit aufzumachen, damit eben das gelingt, die Haushalte auch zu versorgen. Also das ist, glaube ich, ein weiteres Sorgenkind, das wir haben in dem Zusammenhang. Das vergleiche ich so ein wenig mit der Versorgung mit schnellem Internet. Und ich glaube, da müssen wir noch nicht nur einen, sondern mehrere Zähne zulegen.
Herr Professor Reindl, wenn wir jetzt mal schauen, wir wollen ja alle, glaube ich, in die gleiche Richtung. Wir wollen was fürs Klima tun. Ich glaube, die Bereitschaft bei vielen Unternehmerinnen und Unternehmern ist genauso wie in der Bevölkerung da, dass wir zumindest mal über Mobilität nachdenken. Ja, also ich erlebe das schon so, dass ganz viele Unternehmen sich jetzt einfach Lösungen suchen. Woran klemmt es denn? Also wenn Sie jetzt einen Appell rausschicken dürfen, ist es die Politik, die jetzt aus dem Quark kommen muss? Sind wir es, die Unternehmerinnen und Unternehmer, die sich jetzt noch mehr Gedanken machen müssen, die noch mehr die extra Meile gehen müssen und schauen müssen, welches Konzept passt? Wer muss denn jetzt was tun? Weil irgendwie kommen wir ja sonst nicht vom Fleck.
Da habe ich eine ganz klare Meinung, alle müssen was tun. Ja, ich glaube, also jeder Einzelne, der Mobilität in Anspruch nimmt, jeder Unternehmer, dessen Mannschaft mobil sein muss, muss irgendwie sein Mindset vielleicht etwas korrigieren, ja, und einfach auch mal über den Tellerrand hinaus schauen. Sicherlich wird man bei bestimmten Unternehmen nicht das Rad neu erfinden können, ja, im Hinblick auf die Versorgung mit Fahrzeugen. Aber auch kleinere Stellhebel vielleicht umlegen, dass man eben nicht alles mit Fahrzeugen erledigt. Das betrifft eben auch den Einzelnen. Die Politik muss die Zeichen der Zeit stärker noch aufnehmen, als sie das auch heute tun. Das hat meines Erachtens auch Corona immer wieder gezeigt. Wir humpeln mit den Entscheidungen immer hinter den offensichtlichen Entwicklungen hinterher. Das finde ich ärgerlich, aber das ist nicht zuletzt unserem politischen System geschuldet, dass wir da träge sind. Und deswegen kann ich jetzt nicht den einzelnen Schuldigen ausmachen. Ich glaube, wir, die Nutzer von Fahrzeugen, von öffentlichem Verkehr, wir sind die Treiber, um auch die Politik vor uns herzutreiben, um zu sagen, wir benötigen die und die Infrastruktur, im öffentlichen Verkehr, im öffentlichen Nahverkehr und Fernverkehr. Wir brauchen aber vielleicht auch Strukturen für die Elektromobilität verstärkt, ja. Und wenn das jetzt schneller geht, als wir vielleicht gedacht haben, dass eben die Bestände sich auffüllen mit batterieelektrischen Fahrzeugen, dann brauchen wir Lösungen. Und dann bin ich jetzt schon davon überzeugt, dass die Politik meilenweit hinterherhinkt. Und das sollte nicht sein. Ja. Und jetzt haben wir natürlich eine Bundesregierung, die zumindest in Teilen grün besetzt ist. Nicht das Verkehrsministerium, was ich vorher gewettet hätte, aber die müssen die Zeichen der Zeit einfach schneller aufnehmen und auch schneller Lösungsansätze herausbilden. Und diese Trägheit, die begleitet uns ja in vielen anderen Bereichen eben auch. Und da müssen wir einfach wesentlich agiler werden, um eben die Zukunft zu beschreiben. Ja, das ist ja keine Raketenwissenschaft, dass ich ausrechnen kann, wenn die Elektromobilität so und so schnell geht, brauche ich so und so viele Ladepunkte privat und im öffentlichen Raum. Also das ist jetzt auch kein Rechenwerk, das unmöglich wäre. Also das ist etwas, was mich ärgert. Aber bei dem einzelnen Nutzer und bei dem einzelnen Unternehmen vielleicht auch mal den eigenen Mindset oder die eigenen Mindsets zu überprüfen, um eben zu sagen, ja, vielleicht kann ich ja jetzt schon kleine Stellhebel umlegen und dadurch vielleicht auch den Druck auf die politischen Entscheidungsträger auf der einen Seite, natürlich auch auf die Wirtschaft, die eben Mobilität zur Verfügung stellen, ja, in den verschiedenen Bereichen, im öffentlichen Verkehr, aber auch die Automobilhersteller zu zwingen, in bestimmten Bereichen schneller zu agieren.
Also ich bin beeindruckt von unserem Gespräch. Ich gehe jetzt auch mal in mich, schauen wir nochmal mein Mindset an, weil tatsächlich, also ich lebe auf dem Land, wenigstens habe ich ein Plug-in-Hybrid, das ist schon mal ein Anfang und nutze auch immer öfter im Moment die Bahn, aber Sie haben vollkommen recht, ich glaube, wir müssen einfach bei uns anfangen und mal gucken, wo wir auch als mittelständisches Unternehmen einfach eine Möglichkeit finden. Wir werden mit Sicherheit nicht von 100 auf 0 gehen können, aber ich glaube, wenn man genau hinsieht, findet man immer wieder Möglichkeiten, Nischen, die man nutzen kann. Herr Professor Reindl, vielen, vielen Dank für dieses spannende Gespräch. René, vielen Dank. Wir hören uns ja ganz bald wieder mit dem nächsten Thema. Und ja, in diesem Sinne darf ich mich verabschieden. Vielen Dank.
Vielen Dank auch von mir.
Ebenso, vielen Dank.